Hallo Almut.
Ich habe gehört, du hast schon mal Kunstblut hergestellt. Wie macht man denn sowas?
Ja, dafür sollte man sich zuerst überlegen, was Blut ist. Also Blut ist ja erstmal irgendwie so eine rote Suppe, so eine rote Flüssigkeit. Und es gibt auch unterschiedliches Blut. Also wenn man irgendwie blutet, dann sieht das manchmal hellrot aus, manchmal dunkelrot, je nachdem, ob das zum Beispiel arterielles oder venöses Blut ist. Also wenn das Blut direkt aus der Lunge sprudelt sozusagen, dann sieht das sehr hellrosa aus. An anderen Stellen halt eben dunkelroter. Und dann sollte man sich überlegen, was für ein Blut man darstellen will. Und dann gibt es im Großen und Ganzen drei Faktoren, auf die man achten muss. Wie viskos die Flüssigkeit ist, also wie dickflüssig, weil Blut ist wesentlich dickflüssiger als Wasser. Wie durchsichtig, also wie transparent, weil Blut ist relativ undurchsichtig. Und die Farbe muss natürlich stimmen. Und genau um die drei Faktoren muss man sich kümmern. Man guckt halt erstmal, dass man eine Flüssigkeit hat, die nicht ganz so flüssig ist wie Wasser. Das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man eine Mehlschwitze macht und die länger kocht. Dann wird es dickflüssig, oder man kann Agar-Agar nehmen oder Gelatine. Und dann muss man sich um die Durchsichtigkeit kümmern, um die Transparenz. Dazu nimmt man auch entweder, wenn man Mehl genommen hat, dann ist es schon ein bisschen milchig. Dann kann man auch Kakao oder sowas nehmen. Also, und dann eben die Farbe. Da eignet sich am besten eigentlich, dass man irgendeine Lebensmittelfarbe nimmt, weil man ja vielleicht das Zeug auch in den Mund nehmen will oder irgendwie damit rumsauen will. Und Lebensmittelfarbe geht eigentlich auch am ehesten noch aus irgendwelchen Sachen raus, die man damit eingesaut hat.
Und du hast es konkret schon mal gemacht. Und was für Inhaltsstoff hast du dir jetzt genommen? Weil man kann ja da schon stark variieren. Ich meine, wenn man beim einen Agar-Agar nehmen kann, beim anderen den Rotton, dann gibt es da doch bestimmt irgendein Rezept, also, was du vielleicht weiterempfehlen kannst.
Ja, ich kann ja mal irgendwie so ein grobes Rezept sagen, woran man sich orientieren kann. Also so ein Klassiker ist, dass man eben eine Mehlschwitze macht mit einem Liter Wasser und dann eben da Mehl reinmacht, das Ganze eine Stunde kochen lässt, damit es dickflüssig wird, Kakao reinmacht und dann braucht man eben Lebensmittelfarbe. Wenn man in den Supermarkt geht und Lebensmittelfarbe kauft, dann gibt es da relativ viel unterschiedliche. Also vorne steht dann Rot drauf. Da lohnt es sich eigentlich, hinten drauf zu gucken, was da drin ist. Dann steht da meistens irgendwie E120, E124, sowas. E120, das ist echtes Karmin. Das wird aus Schildläusen hergestellt, also getrocknete und zerquetschte kleine Läuse.
Aber wie macht man das denn? Wo kriegt man denn die vielen Schildläuse her?
Die werden gesammelt. Der ist auch mittlerweile nicht mehr das Gängigste. Der war eine Zeit lang das Gängigste. Mittlerweile ersetzt man den in der Regel durch entweder einen chemischen Stoff. Dieser künstliche Stoff, E124 ist das, der sieht dem sehr, sehr ähnlich. Der ist ein Ersatz dafür, ist aber ein rein synthetischer Stoff. Also im Prinzip sind alle Lebenszusatzmittel E120 bis E128 sind rote Farbstoffe, wobei E120 ist aus diesen Schildläusen und die anderen sind rein synthetische. Und dann gibt es noch E162, das ist rote Beete, und E163, da gibt es dann auch nochmal unterteilt in A, B, C, D, E. Das sind Anthocyane, die werden auch aus Obst und Gemüse hergestellt, wie zum Beispiel aus Brombeeren oder aus Apfelbeeren, aus verschiedener Baumrinde, aus roten Zwiebeln. Und die Untergruppen von E163, die unterscheiden sich auch stark im Farbton. Also wenn man da E163 hat, dann muss man auch gucken, ob da ABCDE steht. Das ist dann ein Knallrot, ein Purpur, ein Dunkelblau. Also ich persönlich würde am ehesten empfehlen, dass man versucht, mit E162 und E163 was zu mischen. Es ist ganz gut, wenn man viel Rot hat und ein bisschen Blau. Man braucht noch so einen Touch in eine andere Richtung. Kakao ist da auch ganz gut, dass es halt noch dunkler wird. Ich persönlich bevorzuge irgendwie die pflanzlichen Zusatzstoffe. Also Cochenilrot A will man wahrscheinlich nicht haben. Das steht seit diesem Jahr drauf. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Und man ist sich so seit 20 Jahren irgendwie unsicher, ob das jetzt krebserregend ist oder nicht. Also das ist zum Beispiel auch nur in Europa zugelassen. In den USA kriegt man das gar nicht zu kaufen. Und ob man jetzt zerquetschte Schildläuse nehmen will, das muss man selber wissen. Da ist man sich auch nicht sicher, ob das Allergien hervorrufen kann oder ob das auch die Konzentrationsfähigkeit von Kindern schädigen kann. Der Farbstoff ist auf jeden Fall ganz gut, aber wie gesund das ist oder wenn man Asthmatiker ist oder Aspirinunverträglichkeit hat, dann soll man das auch nicht unbedingt zu sich nehmen. Also da muss man selber wissen, was man da nehmen will. Am geschicktesten ist es, wenn man irgendwie verschiedene Farbtöne hat und dann ein bisschen experimentieren kann, dass man nicht die ganze Mehlschwitze auf einmal mischt, sondern die vielleicht ein bisschen teilt und dann anfängt, viel Rot reinzumischen und dann guckt, wie sieht es aus auf der Haut, auf Stoff. Und dann gibt es natürlich noch welches zu kaufen. Also man kann natürlich auch Kunstblut kaufen, Theaterbedarf oder.
Aber das wäre ja langweilig. Ja, magst du nochmal kurz zusammenfassen, wie du das jetzt hergestellt hast, ohne die durchaus auch sinnvollen Nebeninformationen?
Alles klar. Also am Anfang eine dickflüssige Flüssigkeit herstellen, am besten eine Mehlschwitze, 1 Liter Wasser, Mehl rein, Stunde kochen lassen, einen Tag stehen lassen, dann Kakao dazu und Farbstoff dazu. Und dann ist da eigentlich der Experimentierfreude auch nichts im Wege. Man kann auch noch irgendwie Sirup dazu gießen. Das ist auch eigentlich ein Klassiker. Also in den frühen Zombie-Filmen, da bestand das Filmblut auch aus Kornsirup und Kakao und Lebensmittelfarbe.
Das heißt, Kunstblut ist eigentlich essbar?
Kunstblut ist in der Regel, weil das ja auch, wenn du das in den Filmen siehst, dann kommt das oft irgendwie aus dem Mund gequollen oder so, dann ist es schon praktisch, wenn das essbar ist.
Und ist es auch lecker? Ich meine, wenn Kakao drin ist?
Wenn man es mit Kakao herstellt, dann schmeckt es eben wie Kakao mit Wasser. Man kann auch ein bisschen Instant-Kaffee reinmachen, dann schmeckt es nach Kaffee. Die gekauften schmecken oft nach Pfefferminze oder Erdbeere.
Wie ist das mit der Klamottenverträglichkeit von Kunstblut?
Also das sollte man auf jeden Fall irgendwie ausprobieren, bevor man da das Hochzeitskleid von der Mutter komplett mit einsaut und dann danach feststellt, dass es nicht rausgeht. Sollte man vorher auf ein kleines Stück des entsprechenden Stoffs testen, ob das wieder rausgeht. Aber Lebensmittelfarbe geht schon tendenziell ganz gut aus Klamotten raus.
Und was, wie lang verwendet man denn schon Kunstblut in Filmen? Wann kam denn mal einer auf die Idee, dass das cool wäre?
Wie lange gibt es schon Filme, in denen geblutet wird? Also bekannter, großer, erster Einsatz, also es wird nicht der allererste Einsatz gewesen sein, aber zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert an Psycho, 1960, Alfred Hitchcock-Film, die berühmte Duschszene, da laufen große Mengen Blut noch in Schwarz-Weiß in den Abfluss. Aber auch schon früher, mir fällt jetzt noch im Westen nichts Neues ein, der war, glaube ich, 1930. Also die alten Kriegsfilme, da haben sie auch schon irgendwie halt Blut zurechtgeschminkt oder Schramm. Also da spritzte dann noch keine großen Mengen Blut, aber da hat man dann auch schon irgendwie Blut irgendwie zurechtgeschminkt.
Du hast gerade Schwarz-Weiß-Filme angesprochen. Wie ist es denn in Schwarz-Weiß-Filmen? Gibt's da, also da haben sie wahrscheinlich keine Rotfarbe gemischt, damit man das irgendwie erkennt.
Genau, da sieht man ja nicht, dass es rot ist. Ich habe gerade eben schon Psycho erwähnt. Da ist es zum Beispiel bekannt, dass das Schokoladensirup war, der darunter läuft.
Und was glaubst du, was der Film ist, wo das meiste Kunstblut verwendet wird?
Also erwähnenswert ist da auf jeden Fall Brain Dead. Das ist so eine Zombie-Film-Persiflage. Da gibt es eine Szene, wo jemand mit einem Rasenmäher Zombies jagt. Da wurde, glaube ich, in 10 Sekunden 300 Liter Blut verspritzt oder so.
Na gut, das
und
ist.
Und es gibt noch einen Film, der kommt jetzt demnächst in die Kinos. Der strotzt wahrscheinlich von einer so guten Handlung, dass sie gedacht haben, dafür lohnt es sich, irgendwie 300.000 Liter Filmblut in ein großes Hafenbecken zu schütten. Ich glaube, der heißt Piranha.
Ah ja.
Also das wird dann wahrscheinlich, wenn der in die Kinos kommt, der Film mit dem meisten Blut sein bis dahin. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen alten Zombie-Filme von Romero. Das war, glaube ich, so der Anfang, wo man dann Blut in größeren Mengen im Kino brauchte.
Vielen Dank für das Gespräch, das war sehr informativ und wir hoffen bald wieder einen Beitrag von dir zu hören.
Alles klar, mach's gut.